Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Willkommen zum Startup Talk Podcast. Heute mit dieser Story.
Nikin ist ein junges Modelabel, das sich Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben hat. Für jedes verkaufte Produkt pflanzt das Label einen Baum. Darum ist Tanne auch das Markenzeichen von Nikin. Im Winter 2016 ist die Schweizer Fashion- und Lifestyle-Marke in Lenzburg von den beiden Jungunternehmern Nicolas Henny und Robin Gnehm ins Leben gerufen worden. Mittlerweile sieht man überall vor allem junge Leute, die Nikin tragen. Die beiden Gründer sind jetzt zu Gast in diesem Podcast.
Startup Talk Podcast mit Drive in Selbstständigkeit. Unterstützt von Volvo Car Rent, Mobilität für Startups und KMUs und IFJ, Institut für Jungunternehmen.
Robin und Nicolas, reden wir über eure Unternehmung, über euer Startup Nikin, wo man schon überall sieht. Also von so aus sieht es ein bisschen aus wie ein Hype. Es ist ein bisschen etwas, das abgeht, es ist etwas, das die Leute tragen, etwas, das die Leute mitmachen oder dabei sein wollen. Gehen wir mal ganz in die Anfänge. Wie ist die Idee entstanden? Ist das so eine Bieridee?
Kann man schon so sagen, ja. Nein, wir kennen uns schon seit sehr langem. Also wir sind zusammen aufgewachsen quasi. Unsere Väter sind beste Kollegen. Mein Vater ist Nicolas sein Götti, sein Vater ist meinem kleinen Bruder sein Götti. Also wir sind wirklich schon früher zusammen in den Kinderwagen umgestoßen worden. Und ja, in den laufenden Jahren haben wir eine sehr gute Freundschaft gehabt, immer. Und er ist so ein bisschen der Marketing-Typ gewesen, oder Marketing und Wirtschaft, hat ein recht gutes vernetztes Denken im Kopf. Er denkt meistens 10 Schritte weiter als ich. Und ich war so ein bisschen der visuell gewesen, Designer, Kreativkopf. Und ja, so haben wir dann gefunden, hey, komm, wir machen doch etwas zusammen. Wir haben uns mal getroffen zu einem Bier. Einfach gefunden, hey, irgendetwas zusammen mal machen wäre mega cool. Und
ich bin jetzt Pasco, das war Ende 16, haben wir uns in Lenzburg im Pub getroffen. Robin ist gerade von Kanada heimgekommen, hat bestimmt viel in der Welt herumgezogen und hat das Baumlogo einfach aufgezeichnet. Ich wollte einen Stil mit Nutzen verbinden, das war ein Slogan von einem Foodprojekt. Und Robin einfach den Baum auf das Produkt drauf tun. Und dann haben wir gedacht, ja gut, tun wir so eine Wintermütze auf ein Beanie. Dann haben wir gesehen, okay, Tree plus Beanie. Trini wäre ein geiler Name, aber wieder mit so den Nutzen dazugeben. Das war für uns als Pfader eigentlich klar gewesen, dass wir einen Baumwendel pflanzen lassen. Und so jetzt dann eigentlich angefangen.
Also es spielt eigentlich gar keine Rolle, was es war. Es hätte auch völlig etwas anderes können sein. Ihr wollt einfach in erster Linie mal Unternehmer werden.
Ja, ja, als Unternehmer in dem Rahmen, wie es jetzt ist, ist nicht mal das Ziel gewesen, sondern einfach etwas zusammen machen. Also der Robin war schon happy gewesen nach den ersten 60 Kappen, die wir verkauft haben. Ich habe schon noch ein bisschen mehr wollen, muss ich offen sagen. Aber irgendwie, dass wir jetzt eben 40 Angestellte haben und das jetzt voll oder mehr als Vollzeit machen, hätten wir in dem Moment nicht gedacht. Ich habe es mir vielleicht nie mehr geträumt, aber daran geglaubt, weiss ich nicht, ob wir es wirklich haben.
Wir haben es mehr einfach als ein Seitenprojekt gesehen, weil wir irgendetwas wollen machen, irgendetwas auf die Beine stellen und haben nie damit gerechnet, dass es mal so wird anlaufen. Und haben dann aber auch relativ schnell gesehen, dass das Interesse da ist. Und wir haben im 16. haben wir gestartet, Ende 16. Und dort hat es noch keine Greta gegeben, oder die grüne Welle war dort noch nicht so in Gang gewesen. Es ist zwar mehr und mehr gekommen, aber wir sind sicher die Einzigen in der Schweiz, die für Produkte Bäume pflanzen. Und das war sicher mega neu gewesen dort. Und die Leute haben das gehört und haben gedacht, wow, mega geile Idee, haben es weiterverzählt. Und das hat ein kleines Lauffeuer genommen in der Schweiz. Man hat davon angefangen erzählen, man hat es gesehen überall auf der Straße, die mit dem Baum. Am Anfang hast du gefragt, ja, kennst du Nikin? Ja, nein, sagt man nicht. Weißt du, die mit dem Baum? Ah, ja, alles klar, hast du schon manchmal gesehen.
Gut, jetzt haben wir teils immer noch ein bisschen. Genau. Aber ja.
Ja, und so hat das, ist das ins Rollen gekommen. Eigentlich relativ unerwartet. Unsere Erwartungen waren immer mega tief und sind dann völlig übertroffen worden. Ein paar Mal sind wir da recht ins Schleudern gekommen, weil wir nicht bereit sind für das. Wir haben mit 5'000 Franken gestartet und sind bis jetzt eigentlich selbst finanziert und haben halt einfach ab einem Punkt müssen sagen, entweder geben wir jetzt hier Vollgas, nützen das Momentum, oder wir behalten es als Seitenprojekt bei, weil wir sind beide noch in der Schule gewesen, noch am Arbeiten teilweise, haben das nebenberuflich gemacht bis Ende
18. Bis Oktober, November 18, ja.
Bis November 18, haben dort zwar schon unsere Angestellten gehabt, 100% Angestellten, wir selber, aber sind immer noch in der Schule, oder haben wir anders gearbeitet. Und wir haben gefunden, machen wir es, gehen Vollgas rein, wenn das das Momentum nutzen. Und so sind wir dann mega schnell gewachsen.
Aber rund der Textilbranche ist ja noch eine wilde Geschichte. Die Textilbranche, die klassischen Kleiderläden, die sind langsam ein bisschen am Abgehen, zurückgehen. Online-Shoppen boomt, aber vor allem von den grossen Player, die da mitmachen, Zalando und so. Und die sind dort in diesem Schmelztiegel innen. Warum?
Also wieso Kleider? Ich weiß nicht. Zufall. Ich meine, der Robin hat mal selber ein Projekt mit Kleidern machen. Mit Rawls. Ich habe einen Turnsack mal gemacht. Und irgendwie ist das schon der erste Schritt in Textil.
Es hat einfach gepasst. Und wir haben mit einem Beanie angefangen, der relativ einfach ist. Du kannst nicht viel falsch machen. Es gibt eine Grösse davon. Aber wir haben auch selber null Ahnung vom ganzen Textilwesen.
Also, und die sind doch nicht irgendwie von Haus aus Textildesigner gewesen?
Nein, oder so etwas? Gar nicht, oder? Eigentlich. Nein.
Ja, und wenn er nach den, ich glaube, was uns vielleicht noch den Unterschied gemacht hat zu vielen anderen, ist, dass wir halt, also früher, gut, so früh ist es nicht, aber halt voll auf Online gesetzt haben, aber auch viel Online-Marketing gemacht haben. Mhm. Und irgendwie, das haben viele halt nicht so stark gemacht. Und das war für uns die Chance, um wachsen und hat sicher einen grossen Beitrag dazu geleistet, um schnell wachsen zumindest. Ja.
Das Nachhaltigkeitsding, ist das ein Marketing-Tool oder ist das wirklich, hat das eine tiefere Bedeutung für euch?
Also wenn wir zum Office am Anfang, ist es einfach ums Bäumpflanzen gegangen. Wir sind in der Pfadig, in der Natur ist uns schon immer am Herzen gelegen. Aber zum nachhaltige Mode zu produzieren, haben wir am Anfang auch die Feedbacks von den Kunden müssen bekommen. Wir haben gar nicht gewusst, was nachhaltige Mode wirklich alles bedeutet. Und dann nach 3 Monaten, nachdem wir Bäumpflanzen haben, haben die Leute gesagt, ja, schön und gut, wenn ihr Bäumpflanzen, toll, aber eure Ware kommt aus China oder wo auch immer in Asien, geht nicht ganz auf. Macht nachhaltige Mode. Ja, und dann haben wir nachgeschaut, was das heisst und gesehen, okay, gut, lokale Produktion in Europa, Biobaumwolle statt Baumwolle, recycelte, upcycled Materialien und so weiter. Und dann haben wir aber gesehen, dass es irgendwie fast keine Brands gibt, die das Ganze zu einem fairen Preis anbieten. Und viele haben so ein bisschen, ich meine, nachhaltige Mode ist teuer und wüst. Und wir wollten etwas gegen tun. Und vor allem nachhaltige Mode zugänglich machen für jüngere Leute, 20- bis 30-Jährige. Und darum haben wir angefangen, uns zum Slogan oder Mission und wie immer noch setzen, um nachhaltige Mode können bezahlbar machen. Und jetzt glauben wir komplett daran und finden auch, dass wir gute Kompromisse in den meisten von unseren Produkten wirklich gefunden haben, wo du nicht viele andere findest, die für den gleichen Preis genau das Gleiche anbieten können. Und da sind wir sicher stolz.
Ja, wo produzieren Sie denn?
Wir produzieren hauptsächlich in Europa, also über 95% ist in Europa produziert. Viele sind in Portugal, haben vieles auch in der Türkei hergestellt, aber auf europäischer Seite, also westlich von Istanbul. Polen, Lettland, also es sind wirklich rund um die Schweiz, um die Länder verteilt, die wir produzieren. Und wir probieren auch in der Zukunft möglichst alles in der Nähe können zu produzieren. Es geht uns nicht darum, per se zu sagen, ja, es ist in Europa gemacht, also ist alles fair und sauber und gut. Weil wir wissen, dass der chinesische Markt, der hat natürlich auch zugelegt. Und die sind lange nicht das, was mal geheissen hat, was sie sagen, mit schlechten und unfairen Arbeitsklima. Die sind wahrscheinlich in gewissen Teilen sogar weiter als wir Europäer.
Gewisse Firmen zumindest.
Oder gewisse Firmen, genau. Also wir nehmen das nicht als Grund, ja, in Europa produziert gleich fair, sondern wir legen auch sehr Wert darauf, dass wir die Hersteller anschauen, mit ihnen vor Ort reden und ein Bild an uns machen, wie es dort wirklich ist. Und haben auch bis jetzt jeden Hersteller, den wir haben können, noch vor der Corona-Zeit können besuchen und können mit gutem Gewissen sagen, wir können hinter diesen Produzenten auch stehen.
Sie sind mittlerweile auch GOTS zertifiziert. Das ist ein Zertifikat, das die ganze Lieferkette vom Baumwollpflücker bis zu uns zertifiziert. Nicht nur auf, dass kein Pestizid verwendet wird, etc., sondern auch auf soziale Faktoren. Und haben wirklich extrem viel da in diesem Bereich. Ich würde aber nicht sagen, dass wir die nachhaltigste Marke von der Schweiz sind. Aber ich finde, wir sind zumindest die mit unserer Social Media Reichweite als Schweizer Brand doch vielleicht einer der grössten Effekte auf zumindest nachhaltige Bewusstsein von jungen Leuten hat. Und wirklich echt einen fairen Preis für faire Mode können am besten in einem Kompromiss zusammenbringen.
Aber es gibt auch so ein bisschen wie einen Kostenpunkt oder eine Preislage, wo sich die Leute gewohnt sind und wollen gerne etwas posten zu diesem Preis. Das ist ja nicht ganz einfach, weil logisch, wir sind in Europa, aber gleich halt eben Portugal ist völlig ein anderer Markt, Türkei ist ein völlig anderer Markt. Kann man produzieren zu einem angenehmen Preis?
Ja, das ist eine Frage, die wir auch schon oft gestellt wurde, bekommen haben. Nein, wir haben sehr faire Preise für ein Bio-Baumwoll-Shirt, das baumpflanzt wird und in Europa produziert ist, 35 Franken. Das ist in unserer Sicht ein mega fairer Preis.
Gott zertifiziert.
Und das ist auch genau das, was wir wollen. Weil wir wollen die nachhaltige Mode für alle zugänglich machen. Weil wir haben einfach das Gefühl, erst wenn sich alle das können leisten, dann hat auch die nachhaltige Mode eine Chance, weil es dann einfach normal wird. Und das ist eigentlich auch das Ziel, das wir anstreben. Und fairer Preis, wir machen es anders als wahrscheinlich die meisten anderen so Modelabels. Wir arbeiten mit Seasons, wo man irgendwie 2 Jahre im Voraus produzieren und nachher verkauft man das an Retailers, wo einen mega langen Rattenschwanz gibt. Denn wir probieren möglichst direkt mit unseren Herstellern zu arbeiten und direkt an den Konsumenten zu gehen. Und mit dem haben wir keinen Margenverlust und können somit das Produkt zu einem fairen Preis am Endkunden anbieten, aber auch zu einem fairen Preis für den Produzenten anbieten. Einkaufen.
Genau. Was man auch noch sagen muss, es ist auch nicht so einfach zum Anfang mit dem, weil du hast gewisse Mindestmengen musst erfüllen, so und so viele Tonnen Biobaumwolle einkaufen oder für irgendwelche speziellen Materialien musst du 1,5 Tonnen oder Tonnen abnehmen. Das war am Anfang wirklich nicht so einfach gewesen, um bei diesen guten europäischen Herstellern anzukommen und sagen, könnt ihr uns 50 T-Shirts bitte machen aus dem und dem Material und dann muss der Preis noch gut sein. Also darum, auch dort ist mit zunehmender Menge und Größe ist auch einfacher geworden und hat sicher auch geholfen gehabt dann.
Wir sind schon mit drin. Und ich will gleich noch einen Schritt zurückgehen, nämlich in die Anfänge. Also, das war die mit der Idee. Mhm. Und das braucht es. Und ihr habt es offensichtlich zu Boden gebracht. Ihr habt das Ganze gestaltet. Ihr habt etwas gemacht daraus raus. Aber eben 5000 Franken Kapital, wo man losleitet damit. Es gibt Rechtsformen, die man braucht, wo Geld kosten. Es braucht irgendwelche Buchhaltungen. Es braucht wahnsinnig viele Sachen. Wie hat er das angefangen mit so wenig Geld?
Gut, am Anfang waren wir halt noch kein GmbH.
Jetzt haben wir GmbH.
Genau, jetzt sind wir eine AG mittlerweile. Du musst aber eine einfache, also bei der Einzelfirma oder Kollektivgesellschaft etc. einfach eine einfache Buchhaltung machen, hat nichts Kosten gehabt.
Das macht ihr selber?
Nein, jetzt nicht mehr. Nein, jetzt irgendwann zu viele Buchungen wurden mit allen Online-Verkäufen, dass wir das meinen Treuhändern also gegeben haben. Aber meine, am Anfang haben wir angefangen mit 60 Wintermützen. So viel das nicht kostet zum Einkaufen. Wir haben die Labels bestellt in Italien, also die gewobenen Labels. Wer jetzt drauf, eine Kollegin von uns hat draufgenommen. Den Online-Shop haben wir bei Jimdo gemacht, der kostet 100 Stutz im Jahr, haben wir selber aufgesetzt. Die ersten Facebook-Werbungen mit einem Tagesbudget von 5 Franken haben wir es auch noch können leisten. Und dann haben wir halt einfach Situationen gehabt, wie, ups, wir sind ausverkauft, aber die Leute wollen es. Dann haben wir halt mega schnell nachbestellt, mega schnell wieder draufgenäht. Teilweise am Anfang sogar Produkte verkauft, die wir gar noch nicht hatten und ein bisschen spekuliert. Mhm. Hat funktioniert. So haben wir halt müssen noch das Ganze auf.
Und wir haben auch die ersten eineinhalb Jahre, oder sicher das erste Jahr, haben wir uns keinen Rappen ausgezahlt. Wir haben einfach alles, was reingekommen ist, haben wir gerade wieder investiert.
Das war noch wichtig.
Aber hat er irgendwie so Buchhaltung gemacht? Hat er eine Ahnung von eurer Buchhaltung?
Ich musste mal ein Jahr Buchhaltung machen in der Kante oder im Studium. Es hat gelangt für diesen Moment, aber der, wo man
gesehen hat. Hast du da Excel-Tabellen gehabt?
Ich habe Excel-Tabellen. In einem Ziel ist das Datum, dort steht, was es ist, und im anderen steht die Art, und dann steht noch der Betrag, und das ist
okay. Also, ich muss aber auch sagen, wir haben unsere Fähigkeiten oder unser Wissen haben wir sehr gut aufgeteilt gehabt. In diesen Bereichen hat Niki schon sehr viel Wissen auch mitgebracht, oder so ein bisschen die Grundbasis, und hat uns da mega können sein Zeug reinbringen. Und ich habe meine Parts gemacht, die ich übernommen habe, wo ich meine Stärken drin hatte. Und ich glaube, das war auch ein Mittel zum Erfolg, den wir hatten, dass wir genau gewusst haben, was wir können, was wir gut machen und haben einander auch machen lassen. Ich meine, ich habe gewusst, er hat viel mehr Ahnung von dem Gebiet. Ich lasse ihn einfach machen, ich habe ihm vertraut. Und gleich um auch er mehr, wenn ich um Produktdesign oder meine Produkte, unsere Produkte gemacht haben.
Aber schon viel Learning by Doing gewesen,
eben, gesagt. Wahnsinn. Oder wenn man eben Firma und eine knackige Geschichte, das ist ja das, was man machen will. Die Ideen, die Umsetzung, das ganze Gefühl und die Werte, all das ist ja das Schöne. Aber es gibt ja wahnsinnige Sachen wie mit
rechtlichen Sachen,
mit Zahlungen, mit rechtlichen Sachen. Genau das. Wie habt ihr das Learning by Doing?
Also einen Hersteller finden haben wir am Anfang noch ganz kurz selber zusammen gemacht und dort haben wir einfach gegoogelt und unsere Erfahrungen gemacht.
Gut. Nein, wir haben auch am Anfang, klar haben wir Fehler gemacht, die haben am Anfang noch viel weniger gekostet als Fehler, die wir heute machen, aber ich glaube, jeder Fehler hat es wie auch gebraucht und wir haben uns jedem Fehler gelernt. Wir haben sowieso in den 3-4 Jahren, die wir jetzt haben, haben wir so viel gelernt wie im ganzen Leben vorher nicht, weil wir es einfach haben irgendwie müssen selber herausfinden oder zuerst mal selber den Fehler machen, um merken, wie es richtig geht. Und
wir hatten schon ein Plakatbuch am Bahnhof und dann ist ein Produkt noch nicht angekommen und dann denkt ja, Scheiße, was machen wir? Und dann haben wir halt einfach von jedem eins uns schicken lassen, zwei Tage vor dem Release. Dann haben wir ja da bekommen, am Tag vorher oder am Tag vom Release, dann noch Fotos an dem Tag gemacht, gerade online gestellt, gerade ein paar Werbungen gemacht, noch ein bisschen Social Media Posts. Und dann hat es dann irgendwie geklappt und die Lieferung erst bekommen, nachdem die erste Bestellung reinkommen. Dass wir einfach überall mega, mega flexibel müssen. Aus dem Fehler, dass wir nicht checken, dass es halt teilweise halt die Verzögerungen gibt. Und das Plakatbuch halt, ja, da zweimal musst du überlegen, haben wir daraus lernen und es beim nächsten Mal besser machen.
Also handmade eigentlich alles.
Mhm. Ja.
Learning by doing. Marketing ist etwas wahnsinnig Wichtiges für so ein emotionales Produkt. Was habt ihr gesetzt?
Auf bezahlte und unbezahlte Social Media, Werbungen oder Posts. Also wir haben mega viel auf Insta und Facebook gemacht. Mittlerweile Pinterest, TikTok, Snapchat, was gibt es noch? LinkedIn machen wir auch viel. Und dort halt immer bezahlt und organisch. Und das haben wir mega drauf gesetzt. Wir haben das wie bei bezahlten Werbungen kein Budget gesetzt, weil du siehst ja genau, was kommt zurück von dem, was du ausgibst. Und es hat einfach funktioniert und dann haben wir weiter aufskaliert und
ja, und ja. Ich glaube auch der Reicher in die richtige Richtung. Was ist das neue Tool auf dem Markt? Was kann man gut einnutzen? Und da hast du Niki sicher mega gut gehabt. Dort. Du hast gewusst, auf was müssen wir setzen, was wir in Zukunft haben. Mhm. Auch zum Beispiel Facebook oder Insta-Ads in der Schweiz. Ich glaube, sind wir eine der einzigen Brands, die das so stark auch genützt hat für uns. Und
ja, letztes Jahr sind wir sicher unter den Top 10 Schweizer oder Firmen, die das am meisten braucht, sagen wir es mal so.
Wir haben natürlich auch viele Kommentare, dass zu viel Werbung ist. Auch von den Kollegen höre ich es an. Ich sage dann nochmal, hey, tun Sie doch einfach abschalten. Mm. Aber gleich sagen sie dann, nein, es nimmt mich aber gleich Wunder, was da so läuft bei euch.
Und das ist noch die Schwierigkeit mit dem Level, wo wir jetzt oben sind, von der Anzahl Werbungen, die wir schalten. Es ist wie so, wir können schon die Werbungen abschalten und runterfahren. Aber dann tun wir einfach sagen, ja gut, wir tun, um Leute happy machen, es weniger Werbungen gibt, tun wir einfach weniger Umsatz kaufen. Und das vielleicht ein bisschen mehr Mühe, um gewisse Löhne zahlen, um weniger Bäume pflanzen etc. Und das ist immer so ein schwieriger Trade-off, den wir machen müssen. Wo wir immer noch nicht genau wissen, was ist genau die richtige goldige Mitte. Weil es gibt schon eine, aber wirklich gefunden haben wir sie noch nicht und es ist schwierig, die zu finden.
Tipps für solche, die etwas machen?
Einfach die machen, ja. Ich glaube, das ist wirklich der beste Tipp. Ich glaube, mega viele haben eine Idee. Ich glaube, das Problem ist, viele haben eine Idee und wissen nicht, wie anfangen und die müssen einfach mal machen. Egal, wenn man irgendwo jetzt mal einen Fehler macht. Oder es gibt Serien, die umgekehrt einfach mal irgendwie irgendetwas machen, ohne einen minimalen Plan. Ich glaube, wirklich einfach nur machen und die Einstellung ist das Wichtigste. Ich glaube, das hat uns schon ausgemacht in dem Moment. Mhm. Und halt die Chancen packen, die die Welt immer wieder offeriert. Also jetzt zum Beispiel TikTok ist neu, jetzt haben wir dort organische Reichweite, jetzt muss man dort für Content machen. LinkedIn gab viel organische Reichweite. Das sind zwar mehr Marketing-Tipps.
Mhm. Ich glaube, was auch mega geholfen ist, ist, mein Glück kann man nicht erzwingen, aber wir haben das Gefühl, mit einer positiven Grundeinstellung, wir haben alles einfach zuerst mal probiert, positiv anzuschauen. Wir sind extrem flexibel gewesen überall, weil Problem gibt es überall, immer wieder. Aber wir haben, glaube ich, immer gute Kompromisse gefunden oder gute Lösungen, weil wir einfach schon mal positiv eingestellt waren. Und
auch, ja.
Mit positiver Grundeinstellung kann man das Glück ein bisschen auch erzwingen. Vielleicht. Ich meine, es macht auch die Türen auf, wenn man positiv auf das Zeug zugeht. Ja, das hat auch sicher geholfen in dieser ganzen Zeit.
Ja.
Geld suchen, das ist ja schon noch wichtig, oder?
Ja, also es gibt schon gewisse Strategien, wenn man ein Startup so blöd gesagt bootstrappen, also mit wenig Geld möglichst viel rausholen. Ich möchte jetzt da keine Tipps geben, wie Kreditkarten überziehen und so. Überhaupt nicht. Aber meine, da muss man gewisse Sachen verhandeln mit den Herstellern, gewisse Preiskonditionen, man muss sie davon überzeugen von sich. Aber vor allem, was uns geholfen hat, ist halt die Lieferungen von den Produkten möglichst schnell können, weil ich selber an es bekomme. Und den gleich wieder verkaufen und dann eigentlich mit den Einnahmen, die man gerade bekommt, eigentlich schon also die Lieferung eigentlich finanzieren. Da gibt es schon mega viele Sachen, die man machen kann. Und vielleicht auch ein wichtiger Tipp ist einfach um Rat fragen. Es gibt so viele in der Schweiz, die einem Rat geben. Mhm. Also ich denke, wenn du per Zufall eine Nachricht bekommst über Radio, wo jetzt irgendjemand auf LinkedIn geschrieben hat, das ist eine sympathische Anfrage, dann würdest du vielleicht schon noch zurückschreiben und einen Tipp geben. Mhm. Und da gibt es mega viele, die bereit sind, das zu machen. Man muss einfach die Angst verlieren vom Fragen. Und das ist sicher ein guter Tipp, der einem am Anfang hilft.
Umgang mit Banken oder habt ihr da andere Geldquellen angezapft?
Wir haben mal im 18. von Friends and Family ein bisschen Darlehen bekommen. Aber das war echt. Und zwischen mit Banken, wir haben mal angefragt, wie es aussieht. Und alle haben uns gesagt, wir brauchen 3 volle Jahresabschlüsse. Haben wir halt noch nicht gehabt bis jetzt. Also jetzt haben wir es.
Und sonst, einen richtigen Businessplan, Budgetplan und alles.
Ja. Also einen Businessplan haben wir auch nicht gehabt. Und das ist vielleicht auch etwas, was man einfach macht. Ich meine, viele tun sich auf den Businessplan zerschiessen. Haben wir nicht gehabt. Teilweise hilft es, wenn du Investoren willst oder Bankdarlehen, aber wir haben sie zu wenig gebraucht.
Vielleicht, wenn wir es gemacht hätten, hätten wir gesehen, was alles auf uns zukommt. Das hätten wir vielleicht auch nicht geschadet.
Ja, also darum, so viele Tipps können wir nicht geben, so wie mit Banken und Investoren umgehen, weil uns die Erfahrung schlichtweg fehlt.
Die Leute, die mit euch zusammenarbeiten, wird ja immer wichtiger. Die ganzen Werte müssen ja funktionieren. Wie seid ihr auf die Suche nach diesen Leuten?
Also nach Mitarbeit?
Ja, genau. Und einfach Teammitglieder, die mit euch das Ganze stemmen.
Ich würde sagen, dass halt die Werte mega wichtig sind. Also ich glaube, der Personal Fit ist wichtiger oder mindestens genauso wichtig wie die Skills. Also bei uns am Anfang die Leute einfach mehr vom Personal Fit her eingestellt. Hat aber damit zu tun, dass wir es gar nicht die mega skilled Personen können leisten. Also wir haben nicht die riesen Löhne können zahlen. Und hat aber dazu geführt, dass wir nachher Leute haben mit einem extrem starken Commitment. Es waren meistens Querysteiger, aber die waren nachher auch so flexibel und so offen für alles Neue und haben das Ganze mitgetragen, mitgewachsen und alle haben ihre Inputs hineinbekommen. Darum,
ich glaube, bei allen Motivationsschreiben von denen, die wir dann schlussendlich auch angestellt haben, ist gestanden, ich will etwas schaffen, wo ich dahinter stehen kann. Und ich glaube, mit dem Brand, mit Nikin, haben wir genau so einen Brand, wo Leute wirklich dahinter stehen und etwas Gutes machen. Und das hat sie sicher auch motiviert. Und am Anfang haben wir nicht, wie du gesagt hast, nicht das Geld gehabt, um Top-Leute, also top-ausgebildete Leute anzustellen. Und dort haben wir probiert, möglichst Talente zu finden, die haben wollen, etwas Gutes für die Umwelt tun und auch für einen am Anfang noch niedrigeren Lohn bei uns angefangen haben zu arbeiten.
Also es hat eben Storys gegeben, wie jemand eine Kleinkindererzieherin gemacht, Regula. Und die ist nachher angestellt worden als die erste, die 100% Logistik bei uns macht. Und sie hat das super gemacht. Und,
Online ist ja ein riesengroßes Thema bei euch. Mhm. Dort wird es ja teuer, Leute zu finden, die programmieren. Wie habt ihr das gelöst? Weil das muss ja dann wirklich funktionieren.
Da haben wir auch einen lustigen Fall gehabt. Eigentlich. Das war eigentlich mal ein Fotograf von uns. All die Bilder, die man sieht, die sind meistens von Freelancer-Fotografen, die uns geschrieben haben, hey, mega coole Produkte, ich würde gerne ein bisschen Fotos für euch. Und dort war auch einer darunter, der, glaube ich, dreimal Schweizermeister geworden ist in Multimediatik.
Er hat eine Mediamatik-Lehre gemacht und zweimal hat er bei den Swiss Skills gewonnen.
Genau, und der war einfach auch schon Fotograf von uns, hat uns mega cool gefunden als Brand. Hat unbedingt bei uns arbeiten. Und das war für uns auch eine riesige Chance, so einen ins Boot zu holen. Und,
der hatte ein Jobangebot nach seiner Lehre, wo er Vollzeit verdienen und ist aber nachher mit 19 zu uns gekommen, ein Praktikum machen. Und dann hat jeden Tag einen Weg von über 2 Stunden auf sich bei Wattenwil bei Bern gewohnt. Und kommt in unseren schönen Lenzburg. Immer noch. Und das und halt den Shop selber machen auf Shopify. Shopify mittlerweile, wo halt eine Plattform ist, wo du kannst mega einfach deinen Shop selber machen. Also der jetzige Shop online ist zwar nicht ganz der, den ich gemacht habe, aber vor 2 Jahren so grob habe ich den gemacht. Und jetzt arbeiten wir teils mit irgendwelchen Freelancern oder Agenturen zusammen, die schon das eine oder andere programmieren.
Also Begeisterung ist gigantisch, wenn man euch da zulässt. Also viel Energie ist dahinter. Aber ich kann mir vorstellen, es gibt auch die ohnmächtigen Momente. Wie geht ihr mit dem um, wo es nicht weitergeht? Oder wo man das Gefühl hat, es geht nicht weiter?
Ja, also gibt es auf jeden Fall. Also wir haben nicht nur mega super schöne Momente gehabt, sondern auch viele, ja, ein bisschen Tiefs. Und ich glaube, das Gute war, wir haben uns immer ein bisschen abgewechselt mit so Tiefs. Und dann hat es ein bisschen ein Gespräch zwischen uns und dann haben wir uns gegenseitig wieder ein bisschen pushen. Aber ja, nach 4 Jahren, es ist das Ganze, hat sich etwas entwickelt, wo wir früher nie gedacht hätten, wird es sein. Und es ist vieles viel komplexer geworden, wir sind viel mehr Leute geworden. Wir arbeiten auch heute noch sehr viel und ja, wir haben halt auch vieles müssen zurückstecken. Und es gibt Momente, wo wir ja, ein bisschen weniger gut gestimmt sind, aber dafür auch sehr viele. Und das ist wichtig, dass es immer noch mehr von den Momenten gibt, die uns wirklich mega motivieren und pushen.
Und ja. Also ich habe das Gefühl, die Höchst und Tiefs sind schon höher geworden. Höher und tiefer. Es ist schon viel heftiger geworden. Aber ich glaube, wichtig ist für uns, jetzt, wir sind recht viel Verantwortung am Abgeben an andere Leute, dass das tägliche Geschäft auch ohne uns funktioniert. Das war am Anfang ein grosser Stress, dass wenn jetzt irgendwie eine Produktseite irgendwie nicht schön ist oder irgendetwas schlecht funktioniert, dass es an uns liegt, da sind wir dran. Oder haben schon grossen Teil abgegeben. Aber ja, es wird sicher weiter in die höchsten Tiefs geben. Aber
kommt da eigentlich so der Moment, wo man entweder riesig wird oder ganz klein bleibt? Weißt du, so ein bisschen das Zwischendurch, wo dann auch nicht mehr so funktioniert. Merkt ihr da, dass da eine Schwierigkeit könnte kommen oder Herausforderung könnte kommen?
Ja.
Also das haben wir eigentlich im 18. entschieden, dass wir nicht können stehen bleiben, also dass wir es nicht einfach so können, mal ein bisschen nebenbei weitermachen, weil als so eine Marke muss interessant bleiben für die Leute und wenn du da nicht mehr am Ball bleibst, dann geht es automatisch darab. Und wir haben dort gesagt, hey, wenn wir hier Vollgas geben wollen, dann muss es eigentlich das Ziel sein, von uns so gross wie möglich zu werden. Und es ist eigentlich weiterhin unser Ziel, noch grösser zu werden. Langsam aber sicher auch den europäischen Raum noch mehr zu gewinnen für uns. In der Schweiz sind wir schon ziemlich bekannt. Kennt uns wahrscheinlich etwa jeder. Und das Ziel ist es da wirklich, das noch auch über die Grenzen rauszutragen.
Also die Schweiz kennen uns die meisten unter die mit dem Baum, sagen wir so.
Ja, genau.
Es muss sein, dass sie das alle nicht kennen.
Wir sehen jetzt viel an der Mütze, oder? Mit dem Tannenbaum eigentlich getroffen, wo die Leute plötzlich tragen. Und dann fragt man, was ist das? Und sie sagen dann eher, was es ist. Und man merkt offenbar, ist irgendwie ein Hype. Wie macht man einen Hype?
Ich habe mich am Anfang auch ein bisschen gefragt, wenn ich das gleiche Produkt trage wie mein Kollege, dann, ja, weiß ich auch nicht, dann ist das nicht so cool für mich. Aber es hat gleich mega viele Leute gegeben, die den ganzen Kollegenkreis alle mit der gleichen Kappe rumgelaufen sind. Und da hat mich mega gefreut persönlich. Und es ist so ein Zusammenhalt. Am Anfang noch hat man, wo man noch nie jeden Tag die Bäume überall gesehen hat, dann hat man einmal einen gesehen und da hat man so wie Augenkontakt gehabt und zuzwinkern, ah, du bist in dem Fall auch einer von denen. Es ist so, ja, die Community, wo
passiert das einfach?
Ja, das passiert einfach. Ernsthaft? Klar haben wir viel Marketing gemacht und viele verschiedene Produkte rausgebracht und haben auch Baumpflanz-Events gemacht mit unserer Community, viel mit ihnen zusammen gemacht, mehr Content als andere gemacht. Das hat sicher dazu beigetragen, aber schlussendlich vieles ist einfach passiert. Und
wir sind uns selber geblieben, wir sind sehr authentisch geblieben, haben wir auch wollen.
Als Brand, ja.
Als Brand und auch mehr persönlich eigentlich. Und
gut, wenn man das von sich sagt. Nein,
ist Spaß. Also Konkurrenz wird natürlich aufmerksam, je mehr dass es erfolgreich wird. Merkt man schon ein bisschen, dass Konkurrenz vielleicht schon ein aufmerksam wird und vielleicht auch der ein oder andere, Hindernis in den Weg hineinlegt.
Ja, es hat sicher viel mehr Konkurrenz gegeben. Also, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, bei die zweite Firma pflanzt momentan Bäume in der Schweiz. Aber das ist nicht Konkurrenz, sondern das ist echt Teil von dem, was wir wollen. Wir wollen unsere Beiträge zu leisten und auch gewisse Firmen und Privatpersonen dazu bringen, selber Bäume zu pflanzen. Das Einzige, was stört, ist, einfach jemand kommt und unsere Produkte fast 1 zu 1 kopiert, fast das gleiche Logo, auch noch Tree-Shirt, Tree-Socks oder whatever nennt. Mit dem haben wir ein Problem. Und das hat das schon gemacht gehabt. Aber sonst finde ich es eigentlich geil, wenn es mehr nachhaltige Mode geht und mehr Bäumpflanzer gibt.
Aber der Trend, das muss gut aussehen. Das muss es zweifelsohne. Nachhaltigkeit ist gut, aber es darf nicht nur Nachhaltigkeit sein, es muss auch modisch sein. Wo habt ihr den Trend? Wo holt ihr den Trend? Wo schaut ihr, was im Moment in der Luft liegt?
Muss der Robin sein.
Ich glaube, Trend, also ich bin wirklich eigentlich überhaupt nicht von dieser Branche und ich wollte einfach immer die Produkte machen, die ich selber auch gerne tragen würde.
Okay, das ist das Erfolgsgeheimnis.
Und ich habe das Gefühl, ich bin ein recht...
Das sage ich ja viel. Hey, ich mache das eigentlich für mich.
Ja, und vielleicht bin ich einfach ein Durchschnittstyp, wo viele den Stil teilen, den ich auch gerne trage. Und wir schauen auch nicht gross auf saisonale Produkte oder auf saisonale Trends. Also wir wollen ja auch dort nachhaltig sein und Sachen machen, wo man auch 10 Jahre noch trägt. Und ich glaube, dort sind wir recht auch zeitlos mit sehr vielen schlichten Produkten, mit Farben, wo nicht nach 2 Jahren wieder nicht mehr Trend sind. Und ja, ich glaube, den Trend hole ich selber einfach mit offenen Augen auf der Straße oder was mir selber gefällt.
Ja, und da ist jetzt eine Sache gegeben, wie das Forest Design, wo so ein Wald drauf ist. Ich habe auf der Socke Wüste gefunden. Und der Robin gesagt, nein, das wird schon laufen. Und am Schluss war es unser Topseller bei den Socken. Darum, ich glaube, einfach das Feeling von Robin hat dort in mega vielen Momenten passt. Und jetzt mit mehr und mehr Leuten, auch unsere Leute hören und die mit einbeziehen, das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor, weil am Anfang war es einfach das persönliche Gespür und so das Gut-Feeling. Genau.
Habt ihr rechtzeitig daran gedacht, dass man die Marke auch schützen muss? Und ja. Der Brand muss schützen. Das ist, glaube ich, etwas, was ab und zu mal vergessen geht, oder? Bei Startups.
Also wir haben mega viel geschützt, wie Niki in den Baum, verschiedene Produkte nehmen. In ganz Europa haben wir es geschützt.
Das
ist
auch relativ früh.
Ja, relativ früh. Das haben wir schon gewusst, dass das wichtig ist. Und hat uns auch schon geholfen. Eben genau, wo irgendeiner in einem anderen Land auch Tree Socks das nennt. Genau das gleiche Design, genau das gleiche Bäumchen. In so Momenten gehen wir schon an und sagen, hey, so bitte nicht. Pflanzenbäume, ja, aber sind es ein bisschen kreativer, bitte.
Wo sind die Bäume, die ihr immer setzt?
Wir tun für jedes Produkt, das verkauft wird, holen wir die Schaufel und gehen in den Wald.
Sehr gut. Nein. Das ist noch nicht zu erfolgen.
Nein, die werden von One Tree Planter gepflanzt, unserem Partner von Nordamerika. Die sind in Montreal zuhause. Und Pflanzen, die in Nordamerika, Südamerika, Asien, Afrika, mittlerweile auch in Ozeanien, also Australien, Neuseeland etc. Und die pflanzen das nach den regelmäßigen Abständen. Und haben aber, wie der Robin sagt, doch schon selber die Schaufel genommen und in Lenzburg zum Beispiel Baumpflanztag gemacht, und wir mit unserer Community das Ganze gemacht haben. Dieses Jahr hatten wir auch 4 Baumpflanztage gehabt, sind aber leider alle abgesagt worden wegen Corona. Aber wird sicher nächstes Jahr dann wieder geben.
Etwas vom Schwierigsten könnte ich mir vorstellen, die ganze Logistik. Es gibt ja eben nicht irgendwo im Laden euer Produkt, sondern es ist online. Wie löst ihr das? Habt ihr da riesen Lagerräume oder wie läuft das?
Also, wir haben einfach angefangen mit dem Landi-Regal. Ganz am Anfang war es bei dir in der Garage. Nein, bei dir im Kinderzimmer oder so. Nachher in einem kleinen, ich glaube, irgendwie Gemüsladeli in Singen und jetzt in Lenzburg. Und haben dort noch einen Raum dazu, den wir hatten. Und da habe ich immer mehr und mehr Regal dazu gekauft. Ab und zu mal Verbesserungen, wie es auf dem Lieferschein oder der Lagerplatz steht. Also einfach Notis nochmals versucht zu verbessern.
Wir und Räume dazu gemietet. Extra Wellen selber machen, weil wir sind, es hat so viel Flexibilität gegeben, so viele Sachen, die wir kurzfristig noch wollen realisieren. Und das wäre gar nicht gegangen mit dem grossen Logistikzentrum, weil dort wären wir so ein ganz kleiner Fisch gewesen, wo relativ statisch gewesen wäre und nicht so flexibel. Und dass wir selber die ganze Logistik aufbauen, hat extrem viel Aufwand und Zeit braucht. Aber schlussendlich hat es sich eben gleich gelohnt, weil wir extrem flexibel unter das haben können sein.
Aber es ist schwierig. Ja, aber es ist alles schwierig. Marketing und Produkte und alles mit mir wachsen. Aber ja, die Regulamente ist das noch immer rumverzählt.
Was soll passieren mit Nikin?
Wir wollen einerseits möchten wir in Deutschland auch noch bekannter werden, aber wir wollen vor allem eine Kleiderbrand, Nikin, also von einer Fashionbrand mit zu einem sogenannten, das klingt so hippie-mässig, aber Lifestyle-Brand eigentlich machen und möchten, dass der Brand nicht nur für Kleider bekannt ist und werden darum, unter anderem darum auch nächstes Jahr einen Shop-Kaffee auftun. Mhm. Entweder in Lenzburg oder in Zürich, wo die Hälfte Shop ist und die andere Hälfte mehr ein Kaffee ist, wo es der Tree Tea und Tree Puccino und all diese Sachen wird geben. Und,
aber so Influencer hat man noch nicht so gross entdeckt. Also ich jedenfalls nicht bei euch. Oder arbeitet ihr überhaupt nicht mit dem?
Wir haben ab und zu in Deutschland mit ein paar Mikroinfluencern zusammengearbeitet, in der Schweiz eigentlich mit keinem einzigen.
Mhm. Also ist nicht etwas, was ihr daran glaubt?
Nein, also ich glaube einfach persönlich daran, dass es viel zu viele Influencer gibt, die sich komplett überbepreisen und über den Wert verkaufen. Es gibt aber sehr viele, die sich unter dem Wert verkaufen. Und jetzt aus Unternehmenssicht ist es spannend, auf die gehen, die sich unter dem Wert verkaufen.
Okay, ehrlich. Aber
haben noch nicht so viel gemacht. Ich habe wirklich das Gefühl, das Level von Influencer, ich hoffe, ich trete jetzt nicht mehr auf die Füße, aber in der Schweiz ist ja jetzt nicht vergleichen mit einem in Deutschland, Brasilien oder USA. Und irgendwie haben wir eher negative Erfahrungen mit denen wenigen Influencer gemacht, die wir gemacht haben. Und es sind einfach zu teuer in der Schweiz, wenn du abbekommst. Und durch das gibt es andere Varianten, die viel günstiger sind, wie bezahlte Online-Werbungen. Aber ja, ich wollte damit auch sagen, vielleicht gehen wir gleich mal auf Schweizer Influencer grössere zu, kann schon sein. Aber besitzt hat es wie immer andere Chancen gegeben, die besser gewesen sind.
Je mehr dass man wachsen, desto schwieriger ist den Überblick zu behalten. Könnte ich mir vorstellen, Prioritäten zu setzen, den Überblick wirklich wissen, was, wenn, was, wie läuft, wo müssen wir am nächsten Ort Gas geben. Wie machen Sie das?
Ich glaube,
dass es nicht zu viel wird, weißt?
Ja, also wir müssen die richtigen Leute haben bei unserem Team und das sind wir auch eigentlich jetzt voll dran, die richtigen Leute ins Boot reinzuholen, wo wir auch vertrauen können, wo wir wissen, den Job, den sie machen, machen sie gut und so, wie sie auch mehr würden machen, weil so können wir uns wie auch vielleicht mal einen Schritt zurücknehmen und das Ganze wieder mal mehr von der Vogelperspektive anschauen und mal schauen, ist es so, wie wir es wollen oder in welche Richtung soll es gehen. Und wir sind immer noch mega stark im operativen Geschäft involviert, werden wir auch in der nächsten Zeit noch sein. Aber dort ist auch das Ziel, dass wir immer weniger mit dem Operativen dann wirklich uns auseinandersetzen und die richtigen Leute haben, die das so machen, wie wir es auch selber würden machen.
Ja, und wir uns mehr auf konzeptionelle Sachen fokussieren. Also zum Beispiel bei dem Robin im Team, wir haben jetzt einen Einkäufer angestellt. Das heisst, du machst jetzt nicht den Einkauf selber. Ich habe bei mir bei Marketing und Sales halt wie zwei Teamleiter angestellt, wo sie zwar mit mir zusammen das konzeptionelle Idee und so weiter erarbeiten, das aber nachher umsetzen mit dem Team. Das sind so Schritte, die uns helfen, in der Zukunft können uns immer noch auf die richtige oder nicht richtig, auf die ja, grob grossen Sachen zu fokussieren und sich weiter pushen in die Richtung, die wir wollen.
Ist der gut verdienen für euch schon das Thema oder noch nicht?
Ja, nicht wirklich. Also wir könnten uns
ohne Koketterie.
Also wir könnten uns mittlerweile einen guten Lohn auszahlen, aber machen wir nicht. Weil wir sind eigentlich glücklich mit dem, was wir haben. Meine
Man holt es lieber, also lieber wieder investieren. Wir haben das Gefühl, in der Firma ist es besser angelegt. Also
macht man da einen Schlüssel, sagt man, von unserem Umsatz geht so viel in dem, wo die Kosten halt entstehen, wo wir müssen auf die Seite tun. Und diesen Teil tun wir irgendwie für Reinvestitionen reservieren. Oder wie läuft? Wie habt ihr euch organisiert?
Also, ja, wir machen schon grobe Budgets und wir schauen, wenn wir was wie ausgeben. Aber am Schluss gibt es gleich Chancen umpacken. Wie zum Beispiel jetzt haben wir eine Maske gemacht, wo wir am Anfang extra nicht machen wollen. Wir wollen aus der Krise Profit rausziehen. Das war jetzt eine längere Story, aber schlussendlich haben wir Masken gemacht, weil unsere Kunden und Community das Welle hat. Und dann haben wir gesehen, wow, das funktioniert ja mega gut. Und dann haben wir aber müssen das Budget über Bord werfen und dann gleich mit. Also wir haben immer die Flexibilität müssen behalten, schlussendlich. Mhm. Ja.
Danke vielmals für die Zeit und toi, nur das Beste.
Danke dir,
merci vielmals.
Startup Talk Podcast mit Drive in Selbstständigkeit. Unterstützt von Volvo Car Rent, Mobilität für Startups und KMUs und IFJ, Institut für Jungunternehmen. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.